Heilbronns jüngste Kulturinstitution ist sicher auch die idyllischste, was die Lage betrifft. Das Literaturhaus im Schlösschen am Trappensee. Dabei erfolgte die Eröffnung im Pandemiesommer 2020 erst einmal Corona geschuldet im Freien im Deutschhof, bevor Literaturhauschef Dr. Anton Knittel und sein kleines Team in das Kleinod in den Heilbronner Osten zogen. Nicht, um dort eine Elfenbeinturm-Existenz zu fristen, im Gegenteil. Seither steigt die Schlagzahl der Aktivitäten des Literaturhauses, werden neue Kooperationspartner gewonnen und organisiert das Haus neben Autorenlesungen auch mit Drittmitteln, Symposien und Tagungen, Vorlesungsreihen und mehr. Eine Bereicherung für die Stadt, die zwar seit einigen Jahren eine Universität hat, aber keine geisteswissenschaftlichen Fakultäten. In unserem Podcast heute unterhalte ich mich mit dem Literaturwissenschaftler Anton Knittel über die Präsenz und Wirkung seines Hauses in Heilbronn und darüber hinaus. Herzlich willkommen, Herr Knittel, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Claudia Ihlefeld. Herr Knittel, heute schon gelesen und wenn ja, was denn?
Ja, natürlich. Zunächst mal, wie es gehört, für Männer und Frauen dieser Generation beim Frühstück die Tageszeitung. Und dann natürlich im Büro das aktuelle Heft der Allmende, einer Literaturzeitschrift, die Martin Walser gewidmet ist. Und Martin Walser deshalb für mich so wichtig, weil er auch für das Literaturhaus wichtig war. Er hat nämlich zur Gründung des Literaturhauses den Satz geprägt: Literatur ist das Licht, das uns alle erleuchtet. Heilbronn darf sich freuen. Das war Martin Walser und insofern, ich kenne ihn seit über 30 Jahren und für mich sehr wichtig. Und ich habe auch in diesem Allmende-Heft zwei Beiträge drin.
Zu Martin Walser. Herr Knittel, wie romantisch und beschaulich dürfen wir uns das Leben eines Literaturhauschefs in einem Rokoko-Schlösschen vorstellen?
Idyllisch, traumhaft, cool, alles was Sie wollen. Jedes schöne Adjektiv trifft zu. Will jedoch weniger den beschaulichen Aspekt herausgreifen, weil das klingt so ein bisschen nach verschlafen und das will ich auf keinen Fall mit dem Literaturhaus sein, sondern ja ein Stück weit am Puls der Zeit, ohne irgendwelchen Stimmungen nachzujagen.
Nun hat Heilbronn eines der jüngsten Literaturhäuser überhaupt der Republik. Wie kam es denn zu dieser späten Gründung?
OB Harry Merkel hatte im Wahlkampf für das Wahljahr 2014 die Idee in seiner Broschüre Heilbronn braucht ein Literaturhaus. Und als dann 2016 die Möglichkeit da war, als das Literaturhaus bzw. das Trappensee-Schlösschen frei geworden ist, war das natürlich die ideale Idee, dort das Literaturhaus unterzubringen. Und es ist einfach natürlich ein Ort, der ja der Bürgerschaft wieder zurückgegeben werden soll. Es soll ein Ort sein für alle öffentlich zugänglich und insofern ist das Literaturhaus dort am richtigen Ort.
Literarische Anknüpfungspunkte gibt es auf den ersten Blick wenige in Heilbronn. Allerdings besitzt die Stadt mit dem Kleistarchiv Sempner einen Schatz, den kritische Stimmen wiederum am liebsten loswerden wollten. Herr Knittel, was ist das für ein Archiv und wie kommt Heilbronn dazu? Abgesehen davon, dass Heinrich von Kleist mit seinem Käthchen der Stadt ein literarisches Denkmal beschert hat.
Die Stadt hat das Kleistarchiv Sempner als Arbeitsbibliothek des Stuttgarter Kleistforschers Helmut Sempner 1991 erworben und dann in den nächsten Jahren sukzessive ausgebaut. Zunächst war das Kleistarchiv Sempner im Deutschhof untergebracht als Teil der Stadtbibliothek und ist dann im Frühjahr 2000 ausgegliedert worden und 2001 mit umgezogen ins K3. Dort ist das Kleistarchiv Sempner heute im ersten Obergeschoss. Bisher war es im zweiten Obergeschoss, weil eben die Stadtbibliothek umgebaut worden ist. Die Räume sind anders zugeschnitten und jetzt eben im ersten Obergeschoss. Das Kleistarchiv ist, wie gesagt, die Arbeitsbibliothek des bedeutenden Kleistforschers, der hauptsächlich Kleist-Editionen gemacht hat oder viele Kleist-Editionen gemacht hat und ist im Zuge der Jahre einfach ausgebaut worden. Es finden sich unheimlich viele Rezeptionszeugnisse drin. Das geht natürlich von Büchern aus der Zeit bis natürlich die ganzen Kleist-Ausgaben, fremdsprachige Kleist-Ausgaben, Kleist-Übersetzungen, aber auch ganz viele verschiedene Rezeptionen von Grafiken zu Noten, Filmausschnitten etc. Ganz vieles. Das Archiv umfasst etwa, je nachdem wie Sie rechnen, bis zu 80.000 Medieneinheiten.
Also es ist ein sogenanntes Archiv mit Sekundärliteratur zu und über Kleist. Das heißt, es gibt gar kein Original.
Doch, es gibt eine Originalhandschrift von Heinrich von Kleist an Eduard Hitzig, an den Verleger. Und es gibt Briefe von Luise von Zenge. Allerdings sind die aus den Jahren nach Kleists Tod. Luise von Zenge war die Schwester der zeitweiligen Verlobten von Heinrich von Kleist, Wilhelmine von Zenge. Und diese Originale gibt es auf jeden Fall. Und dann natürlich von zeitgenössischen Schriftstellern und Schriftstellern gibt es natürlich das ein oder andere handschriftliche Signatur oder handschriftliche Niederschrift.
Zurück zum Trappensee. Lassen Sie uns einen Rundgang machen durch die Räume des liebevoll restaurierten Literaturhauses und gleich hier unten im Eingangsbereich beginnen.
Im Eingangsbereich, wenn Sie reinkommen, finden Sie auf der Stirnseite eine kleine Lesewand mit aktuellen Neuerscheinungen, mit vielen signierten Ausgaben von Autorinnen und Autoren, die bereits im Literaturhaus waren, seit es eröffnet ist. Und Sie finden zwei Monitore darin. Eines ist eine Hörstation, dort sind Kurztexte von Kleist, Weiblinger, Ernst Siegfried Steffen und Ludwig Pfau. Und auf der anderen Seite am Monitor sind Filmbeiträge zur Geschichte des Hauses. Es ist nämlich im Moment gerade auch eine Ausstellung zur Geschichte des Hauses, gestaltet vom Freundeskreis des Literaturhauses und aber auch Mitschnitte und Kurzinterviews von Autorinnen und Autoren zum Literaturhaus.
Kleist war nie in Heilbronn. Goethe hat immerhin vom Wartberg auf die Stadt geblickt. Der Heilbronner Dichter Wilhelm Weiblinger indes ist, wie andere, früh geflohen und jung in Rom gestorben. Nun gibt es aber hier im zweiten Obergeschoss in der Dauerausstellung Heilbronn erlesen, dennoch Erstaunliches zu entdecken mit unerwarteten Bezügen.
Ja, ich habe schon einige jetzt gerade erwähnt. Zum einen natürlich Kleist, der möglicherweise nie in Heilbronn war. Der ist im in der Ausstellung im zweiten Obergeschoss, Heilbronn erlesen, Sie haben es genannt. Justinus Kerner, der zwar auch nie in Heilbronn gelebt hat, aber oft in Heilbronn war und eben auch sein Gedicht an Heilbronn gewidmet hat und natürlich oft in Heilbronn zu Besuch war. Es ist Wilhelm Weiblinger, den hatten Sie genannt, und natürlich Ludwig Pfau, Viktoria Wolf, Otto Rombach, Herbert Asmodi und Ernst Siegfried Steffen auf der anderen Seite. Und das Spannende an dieser Ausstellung ist, Kleist mit 34 sich am kleinen Wannsee in Berlin 1811 das Leben genommen und auf der anderen Seite Kleist zeitlebens unbehaust auf Reisen, auf der anderen Seite Ernst Siegfried Steffen mit 34 gestorben aufgrund eines Autounfalls, der die Hälfte seines Lebens eingehaust war, hinter Mauern und Gittern mehr oder weniger verbracht hat.
Ich darf dazwischen fragen, Steffen ist Heilbronner.
Steffen ist Heilbronner, der ist 1936 in Böckingen geboren. Böckingen gehörte damals schon zu Heilbronn. Und Steffen ist dann in Karlsruhe 1970 gestorben.
Und gilt, bitte helfen Sie mir auf die Sprünge, als Gefängnisliterat. Ist das abwertend oder was ist ein Gefängnisliterat?
Steffen, ich habe es gesagt, war zeitlebens oder die Hälfte seines Lebens eingehaust hinter Mauern und Gittern. Er hatte eine ganz schwierige Kindheit. Sein Vater war Berufsmusiker, Alkoholiker und vor allem schwer gewalttätig. Und er hatte den kleinen 12-jährigen Jungen einmal dermaßen misshandelt, dass er ins Krankenhaus musste. Und vom Krankenhaus kam er dann in Erziehungsheime und so weiter. Und er kam nach Heilbronn zurück, kam auf die schiefe Bahn, weil er eben nicht mehr Fuß fassen konnte. Und hat dann am Schluss einige Jahre noch in Bruchsal verbracht, wo wirklich die Schwerkriminellen saßen. Steffen war kein Schwerkrimineller in dem Sinne. Er war sicherlich kriminell, er hat kriminelle Taten begangen, Einbrüche, Diebstähle, Bankeinbrüche und so weiter. Und war eben schlichtweg unbehaust in dem Sinne. Und die Bezeichnung Gefängnisliterat oder Gefängnisautor hat er sehr ungern gehört. Er wollte nämlich als Autor und als Mensch wahrgenommen werden. Er ist 1967 aufgrund eines Gnadenurteils freigekommen. Er hätte noch ein knappes Jahr abzusitzen gehabt in Bruchsal und kam dann zunächst nach Heilbronn zurück und hat noch zwei Rundfunktätigkeiten angenommen beim damaligen Südwestfunk in Baden-Baden und beim Saarländischen Rundfunk und wollte eben als Autor wahrgenommen werden, nicht als derjenige, der im Gefängnis saß. Und Steffen ist wirklich eine ganz spezielle Person, die wirklich als Autor wieder zu entdecken ist.
Sie haben ja jüngst, Herr Knittel, einen Band mit Steffen-Texten neu ediert.
Ja, in der Edition Klöpfer im Kröner Verlag in Stuttgart gibt es seit einem guten halben Jahr diesen Band, der auch auf der Buchmesse in Frankfurt vorgestellt worden ist. Es sind Gedichte aus dem Jahr 67, 66 und vielleicht auch ein bisschen früher. Steffen ist im Gefängnis zum Literaten geworden. Dort hat ihn nämlich Rolf Zelter, der Vater des Tübinger Schriftstellers Joachim Zelter, zum Schreiben gebracht, indem er Film- und Literaturzirkel veranstaltet hat für die Gefangenen. Und Zelter war es auch, der 1967 im Januar die erste Lesung in Stuttgart im Theater in der Altstadt vorgestellt hat. Und dieser Steffen war jetzt eigentlich seit 30 Jahren oder seit 40 Jahren eigentlich vergessen. Und die Texte gibt es nicht mehr und ich habe neue Texte noch entdeckt, die bisher nur auf fliegenden Blättern publiziert waren. Und vor allem das ganz Spannende ist eben, Steffen war auch mit Siegfried Unzelt verwandt und es gibt einen Briefwechsel, der in Marbach im Literaturarchiv lagert.
Ein Grund mehr, sich diese Dauerausstellung Heilbronn erlesen anzusehen. Herr Knittel, wie schwer oder wie leicht hat es Literatur neben Kunst, Musik und Theater in Heilbronn?
Ich würde heute sagen, gar nicht schwer. Denn nach meinem Verständnis ist Literatur und Kunst und Musik, Theater kein Gegensatz, sondern es ist ein Miteinander, kein Nebeneinander aus meiner Sicht. Und das ist für mich auch einfach ein Thema. Das Publikum kommt momentan sehr rege ins Literaturhaus, worüber ich sehr froh bin. Aber es ist natürlich auch für mich einfach auch die Verpflichtung, dieses Nebeneinander aufzuheben und zu einem Miteinander zu machen und daher auch sehr viele Kooperationen. Insofern wird Literatur momentan sehr gut angenommen.
Kommen wir jetzt konkret auf Ihre Programmpolitik zu sprechen. Renommierte Autoren, Debütanten, regionale Autoren sowie die gerade auch von Ihnen erwähnten Kooperationen vor Ort mit anderen Kultureinrichtungen. Welche Schwerpunkte setzt der Programmmacher Knittel?
Der setzt die Schwerpunkte, indem er natürlich versucht, zum einen wichtige Stimmen der Gegenwartsliteratur, die regional, überregional, aber auch international gesehen werden und gehört werden, zu nehmen. Zum anderen aber auch regionale und lokale Autorinnen und Autoren eine Stimme zu geben. Einfach, wenn sie denken, ein Gourmet-Tempel kann nicht jeden Tag das Fünf-Gänge-Menü für das gleiche Publikum servieren. Auch wenn sie sich das finanziell vielleicht leisten können, sie werden sich das nicht jeden Tag, nehme ich mal an, antun. Deshalb will ich auch einfach diese Schwellenangst nehmen und einfach auch regionalen Stimmen ein Gehör, eine Plattform bieten, die miteinander ins Gespräch kommt. Und ich habe ein ganz breites Publikum, Kooperation mit dem Haus der Familien für Kinder, aber auch Diskussionsveranstaltungen mit verschiedenen, mit dem Stadtarchiv eine Kooperation, mit der Stadtbibliothek kooperiert, Tacheles und Tarantismus bei der Reihe Folgenlosigkeit und ganz viele, ganz unterschiedliche Dinge und natürlich auch mit den Hochschulen, auch für mich eine wichtige Institution.
Nun gehört es zu Ihrem Jobprofil, lieber Herr Knittel, gut vernetzt zu sein. Wie wichtig sind diese Kontakte? Wie gelingt es, renommierte Namen wie Robert Menasse, Ilja Trojanow, Anne Weber oder auch die Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann nach Heilbronn zu holen?
Es ist gar nicht so schwer. Ich war zwar jetzt fast zwei Jahrzehnte nicht hauptberuflich im Literaturbereich tätig, aber ich habe in diesen Jahren ja auch immer wieder literaturwissenschaftlich und literaturkritisch gearbeitet und kenne da auch viele Autorinnen und Autoren persönlich in den ganzen Jahren, auch von meinen vorigen Tätigkeiten in Tübingen und Konstanz her. Und die kennen natürlich wiederum andere Autorinnen und Autoren. Insofern war das Netzwerk relativ schnell und es war von vornherein schon breit. Und dann kam natürlich noch dazu, dass einfach der Ort, die Location, wie man neudeutsch sagt, schon für sich wirkt. Und die Autorinnen und Autoren, die dort waren, sind in der Regel begeistert. Ich will jetzt nicht, was ich immer wieder gern mache, das Zitat vom schönsten Literatur aus Deutschland.
Bitte, noch einmal für
noch
Hörerinnen.
Noch einmal, also das schönste Literatur aus Deutschland. Aber Spaß
und
beiseite.
Und von wem stammt dieses Zitat?
Allererstes Mal geprägt hatte es Thomas Schmidt schon 2019. Wir haben die Baustelle besichtigt damals.
Thomas Schmidt aus Marbach.
Aus Marbach, der hatte damals gesagt, das wird bestimmt das schönste Literatur aus Deutschland. Und dann kam später auch Rainer Moritz, der Heilbronner, hat es mittlerweile neidvoll anerkannt. Und ja, wir machen uns da einen Spaß draus. Also es ist einfach ein traumhaft schöner Ort. Und jeder, der zum ersten Mal oder jede, die zum ersten Mal dahin kommt, ist begeistert. Und auch vom Publikum her, auch die jüngsten Autorinnen sagen einfach, das ist so ein Publikum, was mit dem Autor sich informiert und gleichzeitig auch mit dem Autor dann hinterher noch ins Gespräch kommt. Das ist einfach eine schöne Atmosphäre da draußen.
Da fällt mir ein, lassen Sie mich einige Jahre zurückspringen. Es war als Standort ganz am Anfang für ein Literaturhaus ja auch hier in Heilbronn mitten in der Stadt das Kilianshaus im Gespräch.
Das Kiliansehaus weiß ich nicht. Es ist sicherlich ein sehr großer Vorteil, diese Abgeschlossenheit. Wir sind gut erreichbar, auch wenn es natürlich ein bisschen Aufwand bedeutet. Fußläufig ist es natürlich nicht von der Innenstadt. Aber dieser idyllische Ort, Sie haben es eingangs gesagt, hat natürlich einfach die Möglichkeit, man kann sich konzentriert auf Dinge einlassen. Man ist dem Trubel, den die Innenstadt vielleicht für das ein oder andere Mal notwendig bietet, dann doch ein bisschen entrückt, ohne weltfremd zu sein. Also dieser Ort da draußen hat sehr, sehr viele Vorteile. Und es ist ein Kleinod, von dem Heilbronn ja nicht viele hat und insofern auch als Literaturhaus, eben als Haus für die Öffentlichkeit bestens geeignet.
Ist das jetzt zu hoch gegriffen, zu sagen, das Literaturhaus Heilbronn schließt eine Lücke, die der fehlenden geisteswissenschaftlichen Fakultäten?
Das ist natürlich eine hohe Messlatte, die Sie da legen. Eine ganze Fakultät zu repräsentieren oder sie zu ersetzen beziehungsweise in diese Lücke zu stoßen, das wäre vielleicht auch vermessen oder größenwahnsinnig. Aber mit dem Angebot des Literaturhauses und dem Versuch, Disziplinen Grenzen zu überschreiten beziehungsweise Disziplinen zu verbinden, mit Literatur und Literaturwissenschaft ins Gespräch zu bringen, ist es natürlich ein kleines und bescheidenes Stück weit schon dieser Versuch, diese Lücke zu schließen oder zumindest kleiner zu machen. Und es gibt literaturwissenschaftliche Tagungen da draußen. Ich habe zwei große Tagungen innerhalb von 3 Wochen organisiert, nämlich zu Kleist und Hölderlin und zum anderen natürlich zu Ludwig Pfau. Diese Autorin interdisziplinär auch dort mit anderen Disziplinen noch ins Gespräch zu bringen, ist ein Versuch. Und dann natürlich auch der Versuch, mit den Hochschulen zu kooperieren in verschiedenen Bereichen, ist auch der Versuch, was an klassischen Universitäten mit geistes- und kulturwissenschaftlichen Fakultäten oder an Instituten machen können, das zumindest im Kleinen als Ein-Mann-Betrieb beziehungsweise als Ein-Mann-Betrieb mit einer Sekretärin und einer Volontariatsstelle zu machen.
Und darüber hinaus gibt es ja bereits seit einigen Jahren am Bildungscampus hier in Heilbronn die Vorlesungsreihe zu den sogenannten Sternchenthemen im Deutschabitur, die sich aber generell an ein literaturinteressiertes Publikum wenden.
Ja, das machen wir, meine Frau und ich, seit vielen Jahren schon, vorher schon mit der Kreissparkasse unter der Pyramide und dann seit 2019 mit der AIM auf dem Bildungscampus. Da geht es darum, dass wir zunächst mal Abiturientinnen und Abiturienten untereinander mit einem externen Dozierenden ins Gespräch bringen. Die stellen das Abiturthema aus deren Sicht vor. Es ist kein Proseminar, aber schon so ein bisschen außerhalb des normalen Deutschunterrichtes. Und es waren anfangs so tolle Begegnungen, teilweise bis zu 400 Schülerinnen und Schüler auf einem Raum, die untereinander ins Gespräch kamen und eben auch mit den Lehrenden. Und das gibt's seit vielen Jahren. Und da bin ich froh, dass auch die AIM das weitermacht. Und wir haben auch andere Reihen mit der Kulturstiftung der Kreissparkasse, Europa am Scheideweg und solche Dinge. Mache ich natürlich, wenn es irgend geht, auch. Und wie gesagt, auch mit der Hochschule verschiedene Dinge. Wir waren jetzt bei Clara und die Sonne mit aktiv.
Was ist Clara und die Sonne?
Das ist ein Roman von Ishiguro und da geht es um das Thema KI und künstliche Freunde. Und da gab es eine Reihe, das hieß Eine Uni, ein Buch. Und wir waren als Literaturhaus natürlich Kooperationspartner und waren bei Diskussionsveranstaltungen oder sonstigen Dingen mit im Boot. Oder auch über unser Drittmittelprojekt Wortstadt Heilbronn.
Könnten Sie uns das etwas erläutern? Wortstadt, man denkt ja an die Werkstatt Heilbronn. Worum geht's denn da bitte?
Genau, das ist abgeleitet von Werkstatt oder mit impliziert. Dieses Projekt Wortstadt Heilbronn ist ein Kooperationsprojekt mit der LMU München, dem dortigen Chamisso-Forschungszentrum der Universität Bayreuth, dem dortigen Lehrstuhl für interkulturelle Germanistik und dem PEN-Präsidenten José Oliveira mit der hiesigen Experimenta zusammen. Und wir hatten die Idee und setzen das um seit 2021, interkulturelle Schreibwerkstätten an Schulen anzubieten, vornehmlich an achte Klassen deshalb, weil die Schülerinnen und Schüler den ganzen Tag aus dem Unterricht genommen werden können, sich mit einem Autor oder einer Autorin auseinandersetzen können. Da geht es gar nicht darum, dass die jetzt hochpoetische Texte schreiben, sondern einfach mit Sprache arbeiten. In diesem Alter steht die Pubertät im Vordergrund und nicht unbedingt der geschliffene Satz oder die Grammatik und der Bezug zur Sprache. Und das ist ein sehr erfolgreiches Projekt. Und dann haben wir natürlich über dieses Projekt auch Schreibwerkstätten an Schulen, an den Hochschulen angeboten.
Und an den Hochschulen? Müssen die noch lernen zu schreiben?
Nein, die kriegen aber im Studium Generale die Möglichkeit, eben sich mit dichterischen Texten auseinanderzusetzen. Auch da, Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Und wer mit Sprache umgehen kann, man sagt ja immer so flapsig, wer lesen kann, ist im Vorteil. Wer
Absolut.
Mit Sprache umgehen kann, ist auch im Vorteil. Und von daher sind diese Werkstätten auf jeden Fall ein großer Gewinn, auch für die Studierenden. Und wir sind auch in der Lehrerfortbildung tätig.
Und diese Werkstätten leiten Autorinnen und Autoren, die dann temporär, also auf Zeit, zu Gast sind in diesen entsprechenden Wortstätten oder Workshops?
Genau, die sind mindestens einen, vielleicht auch mal zwei Tage da. Wir haben übrigens auch eine Kooperation mit den städtischen Museen. Auch dort machen wir Schreibwerkstätten mit dem Museum im Deutschhof. Und diese Autorinnen und Autoren sind in der Regel auch Autorinnen und Autoren, deren Muttersprache nicht unbedingt Deutsch ist, sondern die zumindest zwei- oder mehrsprachig sind. Das heißt, die haben auch schon einen Medienwechsel. Und das ist einfach auch ein Angebot an Jugendliche, die aus verschiedenen Kulturen kommen, einfach mit der Sprache und über die Sprache untereinander auch zusammenzukommen.
Werfen wir jetzt einen Blick in das aktuelle Programmheft. Was erwartet uns in diesem Sommer im Trappenseeschlösschen? Wer kommt?
Ja, jetzt Ende Mai noch Jörg Margenau mit seinem Spurenheft, ein Marbacher Spurenheft zu Martin Walser mit Kafka in Tübingen. Martin Walser, wir hatten es ja eingangs erwähnt, ist sowas wie der geistige Pate des Literaturhauses. Er hat in den 50er Jahren in Tübingen über Franz Kafka promoviert. Es kommt aber auch die deutsche Buchpreisträgerin Anne Weber mit ihrem aktuellen Roman Bannmeilen, der in Paris spielt. Und es kommt Dennis Utlu mit seiner Vater-Sohn-Geschichte, Vaters Meer. Es kommt, Dennis Utlu ist übrigens bayerischer Buchpreisträger und Preisträger der Literatur Nord. Es kommt Akko Stoma, der übrigens auch einer der Autoren für die Wortstadt Heilbronn ist. Es kommt Irene Langemann in der Reihe Debüt am See und Nina Jeckle mit ihrem Schwesternroman Verschlungen. Und es kommt vor allem auch noch Michael Kumpfmüller mit seinem Roman Die Herrlichkeit des Lebens, die Vorlage für die derzeit in den Kino laufende Kafka-Verfilmung unter dem gleichnamigen Titel Die Herrlichkeit des Lebens ist.
Herr Knittel, zum Abschluss lassen Sie uns noch über Pläne, Wünsche und Visionen sprechen. Etwa die Jahrestagung des PEN-Zentrums Deutschlands nach Heilbronn zu holen, zumal der amtierende PEN-Präsident José Oliver zu Heilbronn sehr gute Kontakte pflegt.
Ja, das wäre natürlich ein Traum. 2027 böte sich an, zum einen 100 Jahre Martin Walser. Wir sind wieder beim Eingang unseres Gesprächs. Martin Walser, der dem Literaturhaus Heilbronn verbunden ist, als zumindest geistiger Pate mit seinem Satz. Und dann natürlich 2027 250 Jahre Heinrich von Kleist. In diesem Jahr wird sicherlich groß gefeiert. Und dann natürlich der PEN-Präsident José Oliver, der, wie eingangs gesagt, auch über unser Drittmittelprojekt Wortstadt Heilbronn verbunden ist. Allerdings ist natürlich auch die Frage, ist das nicht eine Nummer zu groß, ein solches Projekt zu realisieren? Da braucht es eine entsprechende Women and Manpower, die sicherlich hilfreich unterstützend sein müsste. Ich habe im Literaturhaus ganz viele Unterstützung und da bin ich sehr dankbar durch die Mitglieder des Freundeskreises. Aber ein solches Projekt zu stemmen ist natürlich eine Riesenherausforderung. Ich werde mir bei der Jahrestagung in Hamburg das nochmal genau ansehen, was alles so an Dingen bei einer Jahrestagung
abläuft. Der Jahrestagung jetzt im Juni.
Die ist jetzt im Ende Juni in Hamburg und dann werden wir sehen, was überhaupt machbar ist. Schön wäre natürlich auch irgendwann mal ein kleines Literaturfestival à la Bücherfest Tübingen oder à la Solothurn. Aber auch da braucht es natürlich die entsprechende Power. Die entsprechenden Locations in Heilbronn, auch in der Innenstadt, könnte ich mir überall sehr gut vorstellen. Aber das zu stemmen als Einzelperson beziehungsweise mit den angesprochenen Sekretärin und Volontariatstelle ist, glaube ich, eine Nummer, doch will nicht sagen zu groß, aber wäre eine Riesenherausforderung und da bräuchte es die entsprechenden Strukturen.
Wir sind gespannt, Herr Knittel, und wünschen weiterhin ein glückliches Händchen. Ich bedanke mich bei meinem Gesprächspartner und bei den Zuhörerinnen und Zuhörern für Ihr Interesse am Literaturhaus Heilbronn.